Der Bibeltext, der auch der Predigttext sein wird, stammt aus der Apostelgeschichte im Kapitel 3. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelhof, zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Als der Mann sah Petrus und Johannes, als die gerade in den Tempel gehen wollten, und er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten ihn in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Amen. Eine schöne Geschichte haben wir da gerade gehört. Allerdings eine Geschichte voller Widersprüche. Da sitzt einer vor der schönen Tür und es geht ihm dreckig. Die Gesunden laufen in den Tempel, um zu beten. Der Kranke liegt draußen vor der Tür und bettelt. Er hofft auf Almosen bei denen, die vorübergehen. Aber die einzigen, die stehen bleiben, haben weder Silber noch Gold. Am Ende aber springt ein Geheilter im Heiligtum herum. Den frommen Betern dagegen verschlägt es die Sprache. Ja, noch mehr, die Autoritäten des Glaubens wollen schließlich denen den Mund verbieten, die sich zum Glauben an den Namen von Jesus Christus halten, ihn bekennen. Was hat's auf sich mit dieser Geschichte, die aus der Anfangszeit der jungen Gemeinde in Jerusalem stammt? Ich kann mir vorstellen, dass bei den meisten von uns vor allem ein Satz hängen geblieben ist: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Eigentlich muss man sich ein bisschen wundern über diese Behauptung von Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Erst wenige Verse vorher wird in der Apostelgeschichte aufgeschrieben: Die Gemeinde verkaufte Güter und Habe und teilte sie unter alle aus, je nachdem es einer nötig hatte. Ja, haben denn Petrus und Johannes ausgerechnet heute mal nichts eingesteckt auf dem Weg zum Tempel? Aber es stimmt ja, es gibt Situationen, für die kann man gar nicht genug Silber und Gold dabei haben, um wirklich zu helfen. Da reicht alles Geld nicht aus. Es gibt Situationen, in denen Geld sowieso nicht hilft, von Anfang an. Und wahrscheinlich kennen wir solche Situationen. Ich sehe eine Not, ich möchte gerne helfen, aber das, was hier gebraucht wird, das habe ich gar nicht. Ich hätte vielleicht Geld, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, wie da ein Mensch eigentlich bräuchte von mir. Oder ich habe nicht so viel Geduld zum Zuhören, wie nötig wäre. Oder ich habe nicht so viel Kraft für die Zuwendung, die da einer oder eine braucht. Ein Wunder, dass Petrus und Johannes überhaupt anhalten, wenn sie doch schon wissen, ich kann das gar nicht geben, was von mir erwartet wird. Ein bisschen wundere ich mich allerdings auch, warum sie überhaupt jetzt an diesem Tag anhalten. Denn sie begegnen diesem Mann an der schönen Pforte ganz bestimmt nicht zum ersten Mal. Der wird ja jeden Tag an dieser Stelle abgelegt. Und auch die beiden gehen jeden Tag zur Gebetszeit in den Tempel. Petrus und Johannes? Sollten die beiden den armen Bettler in all den Tagen vorher gar nicht bemerkt haben? Oder haben sie vielleicht an den anderen Tagen dann jeweils so ein paar Münzen fallen lassen für ihn? Diesmal ist es jedenfalls anders. Petrus und Johannes schauen hin und sie fordern auch den Mann auf, sie anzuschauen. Sie schauen nicht mehr aneinander vorbei. Sie schauen sich in die Augen. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr zum Beispiel in Oldenburg in die Innenstadt geht? Da kann man ja gar nicht hingehen, ohne einer ganzen Reihe von Bettlern zu begegnen. Was würde wohl passieren, wenn wir bei einem stehen bleiben und sagen, guck mich mal an? Was würde dann wohl passieren? Was würde der wohl erwarten? Hätte ich was, was seine Situation ändert? Hätte ich was, das für ihn die schöne Tür aufgehen lassen würde? Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein. Lange nicht gesungen. Solange ich hier in Edewecht bin, habe ich das noch nie gesungen. Lass uns mal eine Strophe singen jedenfalls. Im Gesangbuch 434, aber es wird auch projiziert. Apostelgeschichte folgt, ist eine Heilungsgeschichte. Der lahme Mann wird nicht nur auf feste Füße gestellt, der springt geradezu auf und rennt durch die schöne Pforte in den Tempel hinein, tanzt dort durch die Hallen und lobt Gott, so als ob er sich in vielen Jahren nach nichts anderem gesehnt hat. Tut mir auf die schöne Pforte, ich will dazugehören, ich will dabei sein. Was hatte Petrus statt Silber und Gold, was ihm die Tür geöffnet hat? Es ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit hier nicht an der falschen Stelle festmachen. Wir müssten eigentlich den Predigttext noch viel länger lesen, bis ans Ende von Kapitel 4 eigentlich. Und wir haben nur die ersten Verse aus Kapitel 3 gelesen. Da sagt nämlich im Verlauf dieser Geschichte Petrus den erstaunten Menschen im Tempel, dass ihm nicht nur Silber und Gold fehlen, sondern das hat er auch nicht, dass er durch seine Kraft oder seine Frömmigkeit einen lahmen Menschen zum Gehen bringen kann. Die überraschende Beweglichkeit dieses Menschen hat allein damit zu tun, dass Petrus ihm gegenüber den Namen Jesus ausgesprochen hat. Dieser Name hat den Mann in Bewegung gesetzt. Aber genau diesem Namen gegenüber werden andere Menschen im Verlauf der Geschichte nun völlig unbeweglich. Für die Tempelwächter und Glaubenshüter ist das gar nicht das Problem, dass da einer im Tempel herumläuft, der vorher lahm war. So verbissen sind sie nicht, dass sie ihm seine Heilung nicht gönnen. Aber dass Petrus dieses Aufstehen zum Anlass nimmt, um von der Auferstehung von Jesus zu reden, das ist für sie unerhört, das ist unerträglich. So sehr, dass sie einen richtigen Aufstand darum machen. Dass im Namen von Jesus Christus, was auch immer, geredet wird und dass dieses Reden dann sogar Konsequenzen hat, Folgen hat, das ist für sie unerträglich. Für sie war Jesus ein Problem, das sich endlich erledigt hatte. Aber nun wird von Jesus so geredet, als ob er noch lebendig sei. Und das können sie nicht haben. Aber genau das ist das Thema dieser Geschichte. Petrus und Johannes reden und handeln im Namen von Jesus. Und sie bezeugen damit, dass er der auferstandene, lebendige Herr ist. Handeln im Namen von Jesus hat Konsequenzen für das Leben. Unter dieser Überschrift möchte ich die Geschichte noch einmal bedenken. Im Namen des lebendigen Jesus begegnen Petrus und Johannes dem lahmen Mann vor der schönen Pforte des Tempels. Wäre das nicht schön, wenn wir die Probleme unserer Zeit einfach mit so einem Vollmachtswort lösen könnten, wenn wir einfach sagen könnten, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, das und das. Aber was Petrus gibt, das ist in Wirklichkeit nicht etwas, das er hat. Petrus hat nicht statt Silber und Gold Heilungen, die er sozusagen aus dem Ärmel schütteln kann. Petrus betont das. Er heilt nicht aus eigener Kraft. Petrus stehen nicht besondere geistliche Mittel zur Verfügung, sondern es ist umgekehrt. Petrus steht Jesus zur Verfügung. Im Namen von Jesus zu reden und zu handeln, das bedeutet nichts anderes, als Jesus zur Verfügung zu stehen, sodass er mit uns und durch uns etwas tun kann. Bei Petrus fängt das schon damit an, dass er den Mann sieht, an dem die anderen Leute immer vorbeirauschen, an dem wahrscheinlich Petrus selber schon viele Tage vorbeigerauscht ist. Im Namen von Jesus handeln, das kann heißen, dass wir mit den Augen von Jesus sehen können, andere Menschen mit den Augen von Jesus sehen können. Richtig hinsehen, das kann richtig wehtun. Denn das kann bedeuten, dass ich die Qual eines anderen Menschen selber empfinde. Es kann ganz oft bedeuten, dass dabei auch meine eigene Ohnmacht für mich deutlich wird. Dass ich merke, ich habe das einfach nicht, was der brauchen würde. Dann ist es wohl wichtig, das auch auszusprechen. Ich kann deine Hoffnung gar nicht erfüllen. Ich muss dich enttäuschen. Aber das soll nicht heißen, dass ich an dir vorbeigucke und dass ich mich an dir nur vorbeimogle oder mit irgendwelchen Scheinlösungen dich abspeise. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich das mit großer Hilflosigkeit gespürt habe. Was du von mir willst, das kann ich dir nicht geben. Ich habe das nicht. Ich kann nicht deine beruflichen Probleme lösen, nur weil ich Pastor bin. Ich kann dich nicht durch Handauflegung heilen. Ich kann das nicht. Es ist mir schwer gefallen, klarzumachen, ich bete für dich oder ich lege dir die Hände auf, aber was dann geschieht, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht in der Hand. Das hat nur Gott in der Hand. Die Apostelgeschichte erzählt uns dann zwar von einem, der aufsteht, und das ist vielleicht gar kein Wunder, denn schließlich soll es ja hier auch um Auferstehung gehen. Der Auferstandene soll bezeugt werden. Aber ich frage mich, wäre das ein Unglück, wenn die Apostelgeschichte uns nur erzählen würde, dass Petrus und Johannes den Lahmen untergehakt hätten und ihn abgeschleppt hätten durch die schöne Tür in den Tempel hinein? Dann wären die körperlichen Gebrechen zwar immer noch da, genauso wie vorher. Aber die Gemeinde im Tempel, die hätte vielleicht Heilung erfahren. Die hätte gemerkt, dass nicht nur die Starken und Gesunden Zutritt haben zum Tempel, sondern auch die Schwachen und die Kranken, die Versager. Ist es nicht vielleicht genau das, was die Gemeinde bis heute immer noch lernen muss, dass es wichtiger ist, offene Türen zu haben, als schöne Fassaden? Ich glaube, für die Engel im Himmel wäre das allemal auch ein Grund zu großem Jubel, wenn einfach die Tür offen ist und Menschen dazukommen, die sonst sich ausgeschlossen gefühlt haben. Petrus und Johannes haben nicht in der Hand, was geschieht. Für sie bedeutet, im Namen von Jesus zu reden und zu handeln, dass sie sich Jesus zur Verfügung stellen. Und dann können sie einfach nicht mehr wegschauen, sondern sie müssen das, was sie sehen, in Verbindung mit Jesus bringen. Dann müssen sie sich bei dem, was sie sehen, fragen, was will Jesus jetzt vielleicht durch mich tun? Was will er mit mir jetzt anfangen? Und dann gilt es vielleicht, tatsächlich jemandem auf die Beine zu helfen Oder vielleicht ist es dran, den Mund aufzumachen und für jemanden einzutreten und für jemanden zu sprechen. Vielleicht ist auch mal dran, jemandem zu sagen, so geht das nicht mehr weiter mit dir. Jetzt hör auf, hier sitzen zu bleiben, sondern beweg dich mal, gib dir einen Ruck und ich gehe mit, ich helfe dir. Vielleicht ist es dran zu entscheiden, ich gebe dir die Zeit, die ich habe. Die ist zwar eigentlich viel zu wenig für das, was du brauchst, aber vielleicht wird im Namen von Jesus ja viel mehr draus, als ich glaube. Nichts haben wir in der Hand. Aber im Namen von Jesus zu reden und zu handeln, kann zu überraschenden Ergebnissen führen. Das kann übrigens auch unser Geld betreffen. Man sollte vielleicht hin und wieder im Namen Jesu ins eigene Portemonnaie schauen und nachgucken, ob das wirklich stimmt. Silber und Gold habe ich nicht. Könnte sein, dass uns Jesus was anderes zeigt. Handeln im Namen von Jesus hat Konsequenzen. Und darauf will die Geschichte vor allem hinaus. Da ist ein Lahmer auf die Beine gekommen und er ist voller Freude und Gotteslob. Nun steht auch ihr auf aus eurer erstarrten Lebenshaltung und lasst euch auf den auferstandenen Jesus ein. Das predigt Petrus nun den Jerusalemer Autoritäten. Und er sagt ihnen, in keinem anderen ist das Heil. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können. Der Name Jesus ist nicht etwas, das man fürchten muss oder das man mundtot machen muss. Der Name Jesu, das ist die Tür zum Leben. Versucht doch nicht, alles zum Schweigen zu bringen, was euch ins Leben ruft. Die Geschichte kommt an dieser Stelle zu keinem guten Ende. Die Tempelwächter werden zu Gralshütern. Grabesstill soll es bleiben um den Jesus von Nazareth. Sie lassen Petrus und Johannes zwar noch einmal davonkommen, aber sie gebieten ihnen keineswegs zu reden in dem Namen Jesu. Aber das können Petrus und Johannes nicht. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So widersprechen sie denen, die ihnen den Maulkorb anlegen wollen. Und wir? Können wir uns darauf einlassen, im Namen von Jesus zu leben, in seinem Namen Menschen anzuschauen und mit ihnen zu reden und an ihnen zu handeln? Es könnte sein, dass aus dem, was wir dann tun, Silber und Gold für andere Menschen entsteht. Amen.